SRF 3.
Barcelona, der Schwerpunkt dieser Sendung. Stehen Islamisten hinter dem Attentat auf die Flaniermeile? Wie groß ist ihr Netzwerk in Spanien? Und wie geht es den Menschen in dem terrorerfahrenen Land? Dann gehen wir ins Spielhaus.
Ah, grüezi miteinander, Kinder. Kennen ihr uns noch? Ich bin der Franz und das hier, das ist der René, der sagt nichts.
Ich sage nichts.
Hast du jetzt gleich etwas gesagt?
Zum Tod von «Ich sage nichts» René Kelly, Franz Hulas Compagnon, die Würdigung. Das gibt's im Info 3 am Freitagmittag. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Zuerst nach Spanien, nach Barcelona. Die Menschen gedenken jetzt am Mittag mit einer Schweigeminute der Opfer des Anschlags von gestern. Die Flaggen wehen auf Halbmast. Und derweil geht die Suche nach Tätern und nach Hintergründen der Tat weiter. Veronika Mayer.
Wer war der Fahrer des Lieferwagens, der sein tödliches Gefährt in die Menschenmenge auf den Ramblas gesteuert und mindestens 13 Menschen umgebracht hat? Wer hat die Tat ausgeführt? Wer hat sie geplant? Waren es dieselben Personen, die auch verantwortlich sind für den versuchten Anschlag in Cambrils, südlich von Barcelona? Die Behörden gehen mittlerweile davon aus, dass die beiden Ereignisse in einem Zusammenhang stehen. In Cambrils hat die Polizei in der Nacht 5 mutmaßliche Terroristen erschossen. Entgegen ersten Aussagen trugen diese nicht Sprengstoffgürtel, sondern nur Attrappen. Ebenso hat die Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen, seine Identität noch unklar, wie so vieles am Tag nach diesen blutigen Ereignissen. Wie eine spanische Zeitung berichtet, sucht die Polizei mittlerweile nach einem Teenager, den sie offenbar für den Hauptverdächtigen hält. Rundum wird der Anschlag in Barcelona verurteilt, von Staats- und Regierungschefs, von normalen Bürgerinnen und Bürgern. Die Flaggen vor dem Sitz der EU-Kommission sind auf Halbmast gesetzt, jene vor dem katalonischen Regionalparlament ebenso. Die Ramblas sind mittlerweile für Fußgänger wieder geöffnet, nicht aber für Fahrzeuge. Erste Kioske seien ebenfalls wieder offen, berichtet eine regionale Fernsehstation. Und die Verkehrsmittel der Stadt funktionierten bis auf einige Ausnahmen wieder normal. Die Menschen scheinen so etwas wie Normalität zurückgewinnen zu wollen. Auch wenn die Beamten der Polizei nicht zu übersehen sind.
Veronika Mayer hat berichtet. Die Terrormiliz IS sagt, sie stehe hinter dem Anschlag in Barcelona. Die spanischen Behörden sprechen von einer dschihadistischen Tat. Katalonien mit Hauptort Barcelona gilt als Knotenpunkt radikaler Islamisten in Spanien. Ich habe den Journalisten Hans-Günther Kellner in Madrid gefragt, was hat das für Gründe?
Es ist einfach so, dass die Leute aus Ceuta und Melilla oder auch aus Marokko, die radikalen Muslime, aber eben auch ganz normale Muslime, oft sich in dort niederlassen, wo schon welche leben. Und das ist eben in Barcelona, sind das am meisten von ganz Spanien. In ganz Spanien leben etwa 2 Millionen Muslime. Sie werden vor allen Dingen auch dort radikalisiert. Also es ist nicht unbedingt so, dass die Radikalen aus Marokko kommen, sondern sie werden in Spanien radikalisiert. Das ist eine Erkenntnis einer Studie, die erst Anfang dieses Monats vorgestellt worden ist.
Es gibt also viele Muslime in Spanien. Es gibt auch eine islamistische Szene in Spanien. Wie groß und wie stark muss man die einschätzen?
Ja, sie ist ehrlich gesagt nicht besonders groß. Die spanische Polizei nimmt sehr schnell fest, denn das spanische Strafrecht ist sehr hart. Selbst der Besuch einer islamistischen Webseite steht schon unter Strafe. Die spanische Polizei hat zwischen 2013 und 2016, um mal eine Zahl zu nennen, 180 Leute verhaftet. Das ist im Vergleich zu den Aktivitäten in Frankreich, Deutschland oder Belgien, Großbritannien relativ wenig. Und die Polizei hat derzeit etwa 350 sogenannte Gefährder registriert. Das sind also Menschen, die sich strafrechtlich zwar nicht auffallen, aber denen man zutraut, dass sie schon so radikal sind, dass sie auch Straftaten verüben könnten.
2004 gab es durch die Al-Qaida damals den letzten islamistischen Anschlag in Spanien. Das war in Madrid auf Vorortszüge. Seither ist kaum etwas passiert. Hat das auch mit den strengen Sicherheitsstandards zu tun, die Sie da erwähnt haben, die Spanien kennt als terrorerfahrenes Land?
Ja, durchaus. Es gab in Spanien ja auch den politischen baskischen Terrorismus der ETA. Da gibt es schon im spanischen Strafrecht und auch im Strafvollzugsrecht Möglichkeiten, die in anderen Ländern in Europa noch diskutiert werden. Es ist auch möglich, in Spanien Leute unter dem Terrorverdacht zu inhaftieren während einer Woche, ohne dass sie dann Zugang zu ihrem Anwalt haben. Das ist schon sehr, sehr hart, aber man muss auch sagen, dass Spanien durchaus damit auch viele Anschläge vermeiden konnte in der letzten Zeit. Also es gab schon zum Beispiel nach dem Anschlag von 2004 in Madrid auf Vorortszüge, auch Pläne in Barcelona, einen Anschlag auf die U-Bahn zu verüben, der konnte 2008 vereitelt werden. Es gibt immer wieder Festnahmen. Die spanische Polizei ist schon erfolgreich. Man muss nur sagen, wenn dann ein Anschlag ausgeübt worden ist, dann haben die Terroristen nur einmal Erfolg gehabt und richten damit aber eine große Katastrophe an oder ein großes Drama ein.
Wie jetzt in Barcelona. Hier hat es Spanien jetzt getroffen. Die Spanierinnen und Spanier sind sehr terrorerfahren, leider jahrzehntelanger Terror. Wie reagiert die Bevölkerung jetzt auf diesen Anschlag?
Ja, im Augenblick vor allen Dingen geschockt. Es ist aber nicht zu erwarten, dass die spanische Bevölkerung jetzt auf die Einwanderer besonders negativ reagiert. Das hat sie schon 2004 nach den Anschlägen in Madrid nicht gemacht, sondern es war eher umgekehrt so, dass man den Einwanderern, auch den muslimischen Einwanderern signalisiert hat, wir können sehr gut trennen zwischen Terroristen und Muslimen. Das liegt auch an der Erfahrung mit dem Terrorismus im Baskenland. Damals ist auch gesagt worden, die ETA sind Terroristen und das sind keine Basken.
Informationen von Hans-Günther Kellner, er ist Journalist in Madrid. Und jetzt zu den Nachrichten mit Maybrit Horlacher. Die Ärzteverbindung FMH stört sich an den TARMED-Plänen des Bundesrats.
Mehr Büroarbeit für Ärztinnen und Ärzte und weniger Zeit für Gespräche mit Patientinnen und Patienten. Das seien die Folgen des neu vorgestellten Ärztetarifs, kritisiert die FMH. Insbesondere beanstandet werden die Zeitlimiten, die eingeführt werden sollen. So würde für gewisse Leistungen, etwa telefonische Beratungen, eine Zeitobergrenze von 20 Minuten gelten. Das sei gerade im psychiatrischen Bereich zu wenig, schreibt die FMH. Der Bundesrat hatte den sogenannten TARMED angepasst, weil sich Krankenkassen, Spitäler und Ärzteschaft während Jahren nicht auf Änderungen einigen konnten. Mit den Änderungen erhofft sich der Bundesrat Einsparungen von 500 Millionen Franken pro Jahr. Die Befürworter der Rentenreform haben in Bern ihre Argumente vorgestellt. Die Reform sei dringend notwendig, sagte das Komitee, das aus bürgerlichen und linken Politikern besteht. Einerseits stelle die Reform sicher, dass gegenwärtige und zukünftige Renten finanziert werden könnten. Andererseits sicherten die Anpassungen das Rentenniveau durch einen Zuschlag bei der AHV. Zwar müssten die Frauen länger arbeiten, aber viele bekämen eine höhere Rente, weil es mit der Reform für die Teilzeitarbeitenden mehr Geld von der Pensionskasse geben würde. Über die Reform, die den Titel Altersvorsorge 2020 trägt, stimmt das Volk am 24. September ab. Der Unterbruch auf der Bahnstrecke Basel Richtung Karlsruhe hat auch Folgen für den Schweizer Straßentransport. Lastwagen, die ihre Güter auf die Schiene verladen, müssten nun kostenintensive Umwege fahren, schreibt der Nutzfahrzeugverband ASTAG. Teils fielen Transporte auch ganz aus. Die ASTAG fordert deshalb vom Bund, in Deutschland zu intervenieren, damit die Transporte reibungslos verlaufen könnten. Seit einem Gleisschaden am Wochenende ist die Bahnstrecke unterbrochen. Die Bauarbeiten dürften mindestens 2 Wochen dauern. Innerhalb der Republikanischen Partei mehren sich die kritischen Äußerungen gegen US-Präsident Donald Trump. Bisher habe Trump nicht die nötigen Kompetenzen an den Tag gelegt, die es brauche, um als Präsident erfolgreich zu sein. Trump müsse sich grundlegend ändern. Das sagte der republikanische Senator Bob Corker. Corker ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und galt als möglicher Kandidat für den Posten als Außenminister. Die Kritik entzündete sich an der Reaktion Trumps zu den Ausschreitungen in Charlottesville. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.864 Punkten. Das ist ein Minus von 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 12,93 gehandelt, der Dollar zu 96,20 Rappen. Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht ziehen teilweise kräftige Gewitter auf. Morgen Samstag lockern sich die Wolken auf, teilweise scheint die Sonne. Entlang der Berge bleibt es länger trüb. Mit 18 bis 22 Grad wird es deutlich kühler. Im Süden bringt der Nordföhn erneut 28 Grad.
Info 3 Mittag.
Ich bin der Röne, ich sage nichts.
Das waren wohl seine berühmtesten Worte und einer ganzen Generation von Kindern bekannt, der Pantomime René Kelle. Er war bis in die 90er Jahre im Schweizer Fernsehen, damals noch eine feste Größe, zusammen mit seinem Schauspielpartner Franz Hohler. Nun ist Kelle im Alter von 86 Jahren gestorben. Dazu der Nachruf von Raphael von Matt.
Bekannt wurde René Kelle durch die Fernsehsendung Spielhaus.
Ein Haus, eine Tür, Feister, eins, zwei, da sind's. Komm rein, es gehört rein. Es heisst Spielhaus.
In der Sendung trat Kelle als Pantomime auf, an der Seite seines kongenialen Partners Franz Hohler. Kelle, mit dunkler Lockenpracht und eindrücklichem Schnauz, stets gleich gekleidet im dunklen Mantel, wurde berühmt durch einen einzigen Satz. Hier ein Ausschnitt aus einer Sendung mit Franz und René.
Ah, grüezi miteinander, Kinder. Kennen ihr uns noch? Ich bin der Franz und das hier, das ist der René, der sagt nichts.
Ich sage nichts.
Hast du jetzt gleich etwas gesagt?
Für Franz Hohler war er ein großer Künstler, ein Meister der feinen Bewegungen.
Die Pantomime tendiert ja eigentlich eher zu etwas plakativen Figuren oder zu etwas plakativem Ausdruck. Und da war er eigentlich das Gegenteil. Er war für mich immer der Mann des feinen Humors.
Geboren wurde René Kelle 1931 in Solothurn und wuchs dann im Kanton Neuenburg auf. Nach einer Lehre als Goldschmied wandte er sich der Pantomime zu, die er sich selber beibrachte. In den 60er Jahren begann er, mit einem eigenen Bühnenprogramm aufzutreten. In den 70er Jahren kam er dann zum Fernsehen, eben zur Kindersendung Spielhaus. Mehr als 50 Mal stand er mit Franz Hohler vor der Kamera. Hohler erinnert sich sehr gerne an die Zusammenarbeit mit René Kelle. Sie hätten sich sehr gut ergänzt.
Er verkörperte letztlich das Kind, das sprachlose Kind und ich den sprechenden Erwachsenen.
Und Rönnes berühmter Satz
«Ich sage nichts!»
prägte die Kinder damals, wie Franz Hohler sagt.
Es wurde zu einem Identifikationssatz für Kinder. Ich habe sehr oft von Eltern gehört, dass wenn sie ihrem Kind eine unangenehme Frage stellten, dass das Kind dann geantwortet hat «Ich sage nichts!»
Nach 40 Jahren und 5000 Aufführungen als Pantomime hängt der Kelle 1996 seinen schwarzen Mantel, sein Kostüm, an den Nagel. Der Abschied von der Bühne sei ihm nicht schwer gefallen, sagte Kelle vor ein paar Jahren in einem Fernsehbeitrag.
Das Applaus gefällt mir nicht. Ja, es hat mir nie gefallen, also der Publikum.
Auch abseits der Öffentlichkeit sei er glücklich gewesen. Gestern ist René Kelle im Alter von 86 Jahren in Le Landeron gestorben. In Erinnerung bleiben wird er als großartiger Künstler, der nichts sagte.
Info 3 gibt es um 17 Uhr wieder. News bis dahin auch jederzeit auf der SRF-App. Im Studio waren Yvonne Lambricker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.